Sie ist erstmal nur gelernte Friseurin und bricht mit allen Erwartungen, was in diesem Beruf möglich ist. Heute ist sie Unternehmerin und führt zwei Firmen und steht als Sprachrohr auf den Bühnen ihrer Branche. Als Frau und Mutter spricht sie nicht nur über Selbstständigkeit, die Freiheit bedeutet, sondern auch über Feminismus und Beziehungen. Vom Business bis zum echten Leben dahinter. Willkommen bei Hinterm Stuhl mit Samantha Schiller.
Sind wir bereit? Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Hinterm Stuhl. Ich habe schon wieder eine Gästin hier. Eine ganz spontane Geschichte. Die haben wir gestern mal, habe ich sie kurz festgenagelt. Denn mir gegenüber sitzt Nadine. Und Nadine und ich kennen uns seit jetzt ja fast über 10 Jahren schon. Angefangen hat sie als ganz klassische Kundin in meinem kleinen Salon, wo ich noch alleine gearbeitet habe. Und irgendwie ist daraus ein anderes Leben geworden, das wir heute teilen. Das freut mich total und danke, dass du heute hier bist, Nadine.
Vielen Dank für die Einladung.
Du hattest ja keine andere Wahl.
Richtig.
Ja, zu deiner Arbeitszeit.
Ja, ist doch super. Zwei Fliegen mit einer ein bisschen plaudern. Doch.
Also alles wie immer.
Ja.
Ja, dann steigen wir mal gleich ein. Nadine arbeitet jetzt für mich in der Akademie seit 3 Jahren. Ist das jetzt schon 3 Jahre?
Das ist jetzt das 3. Jahr, ne?
Es kommt jetzt in das dritte Jahr schon, ne?
Ja, das dritte Jahr. Ab Januar, Jahr Nummer 3.
Das ist wirklich verrückt. Ja. Und darin wollte ich euch so ein bisschen mitnehmen, weil Nadine halt in einem großen Konzern gearbeitet hat und ich sie damals klassisch abgeworben habe, würde man sagen. Aber wir fangen mal früher an. 1900, als wir noch jung waren. Weißt du noch?
Damals.
Damals.
Nee, das habe ich aus Selbstschutz verdrängt.
Wir waren jung und unberührt. Naja, wie hast du mich damals wahrgenommen, als wir uns kennengelernt haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Erstmal ganz klassisch als Friseurin, als Kundenbeziehung sozusagen. Also was tatsächlich, ich habe ja auch auf der Ackerstraße gewohnt und bin von Friseur zu Friseur, war nirgendwo auch so richtig zufrieden, wie das dann so Geschichten immer so anfangen. Und bin, also dein Laden ist mir positiv einfach ins Auge gefallen, ehrlich gesagt. Da stand ja dieser Stuhl, dieser große, der so ein englisches Muster hatte.
Stimmt,
die englische Flagge.
Londoner
in Silber,
Flagge.
Ja. London, genau. Und das fand ich ansprechend. Ich fand das einfach ansprechend.
Immer Marketing durchgespielt.
Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, so, das ist doch, sieht nett aus, ist offen, ist freundlich, da mache ich einen Termin.
Immer. Und das in dem Salon, den ich so auf gut Ding einfach so selbst zusammengewürfelt habe.
Ja, das hat mich angesprochen.
Ja.
Dann bin ich da rein, gedacht, guck mal, wer so ein Muster als Stuhl hat und es trifft mein Herz, da wird's laufen.
Und du hast dann, wir haben ja meistens irgendwas Blondes gemacht mit Schnitt, ne?
Genau.
Genau. Wann gab es den Moment, wo aus Kundin Freundin wurde?
Eigentlich von Tag 1. Also ich habe gleich gedacht, das passt. Ne? Wir haben uns so gesehen, ich wusste, das könnte gut funktionieren. Und so war es dann ja auch. Also es gab nicht den Aha-Moment in dem Sinne, weil ich direkt gemerkt habe, wir verstehen uns gut.
Mhm.
Ne? Also erstmal auf einer professionellen Ebene, auf einer Kundendienstleister in Anführungszeichen Beziehung. Aber ich wusste, dass mit manchen Menschen vibet es ja einfach direkt.
Ja, und wir waren ja auch oft alleine im Salon, klar.
Genau.
Ich habe ja alleine gearbeitet, da hat man natürlich auch noch andere Gespräche, die man dann führt, ne?
Ja.
Die man so merkt, ah, die ist auf einer Wellenlänge.
Ja. Und da wusste ich direkt, du hast mir dann irgendwann eine Einladung geschickt zum Karneval.
Ja, genau. Ja.
Und da habe ich zu, weiß ich noch ganz genau, das hast du mir, glaube ich, bei Facebook noch geschickt, ob wir mitkommen möchten. Ja, weil du kanntest ja, ich glaube, Sebi war auch dann direkt Kunde.
Ja, dein Mann war auch Kunde, ja.
Genau, mein Mann. Und dann hast du uns eingeladen, habe ich gleich gesagt, Sebastian, ich weiß, das ist nicht unser Thema, aber wir gehen da hin. Wir haben eine Einladung. Wir werden da hingehen, weil ich da gerne mit hingehen möchte. Das war für mich wie so ein Ritterschlag.
Ach, guck mal.
Und dann sind wir mitgegangen. Kurzer Kulturschock, dann ging's.
Ja gut, du kommst nicht aus Düsseldorf, muss man dazu sagen.
Nein, ich bin Norddeutsche.
Mit Karneval ja auch nicht ganz so vertraut.
Gar nicht.
Aber du hast dich gut gemacht die letzten Jahre, wenn es um das Thema Karneval
ging. Ich bin partyanpassungsfähig.
Ja, das muss man sagen, weil wir haben uns ja dann auch, wir haben ja direkt zusammen gefeiert. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ihr zusammen, wie schön ihr Disco Fox getanzt habt, weil das kannst du ja dann.
Absolut.
Für eine Norddeutsche. Ich weiß nicht, ob das bei euch Thema da drüben ist.
Das ist großes Thema. Du musst ja auf Partys, auf Dorfpartys tanzen können.
Also, okay.
Du kannst ja nicht einfach nicht tanzen können.
Ja gut,
mit deinem Onkel, du kennst ja alle. Und alle können Disco-Fox. Du kannst doch nicht sagen, nee, ich mach das jetzt nicht. Das geht nicht auf dem Dorf. Da musst du schon ein bisschen Viele meinen, sie können Disco Fox tanzen, haben es aber nie gelernt. Und das sind dann die schwierigen Tanzpartner. Ich habe es aber tatsächlich gelernt. Standardtanz gelernt.
Das ist verrückt, weil da hattest du schon bessere Voraussetzungen für den Karneval als ich, weil ich kann keinen Disco Fox tanzen.
Was?
Nein, kann ich nicht.
Sam.
Ja, jetzt ist es
Abgründe.
Raus.
Abgründe.
Ja, wirklich.
Das wäre ja auch einen Wiener Walzer Crashkurs nochmal machen, wa?
Du, wenn wir mal älter werden und wir dann nochmal zusammen Hobby brauchen, wäre das eigentlich
tanzen
mal
wir uns Gold.
Eine gute Option.
Ja.
Ne, weil die alten Damen müssen ja da mal raus.
Richtig.
Da sehe ich uns.
Ja.
Was hat unsere Beziehung von Anfang an vielleicht etwas anders gemacht als andere Freundschaften?
Ich würde sagen tatsächlich Ehrlichkeit. Weil, kennst du diesen Eiertanz, den man mit manchen Personen so tanzt über bestimmte Themen? Und ich wusste bei dir, es gibt Themen, die kann man mit dir besprechen. Bei anderen muss man die aber ein bisschen zurückhalten. Würde ich heute nicht mehr machen, aber früher hätte ich das schon so gemacht. Da habe ich bestimmte Baustellen nicht angesprochen, obwohl ich wusste, dass es schon immer in mir einen kleinen Konflikt oder ein Problem gibt. Und das hatte ich bei dir nie. Ich habe immer gedacht, man kann über bestimmte Themen mit dir ganz offen und ehrlich reden, ohne dass man das Gefühl hat, einer von anderen urteilt über denjenigen mit seiner Ansicht. Ne? Weil kennst du die Leute, die dann sagen, ja, genau, sehe ich auch so. Aber du weißt, es ist nicht so. Es ist ganz anders. Und das hatte ich eigentlich mit dir nie.
Das ist schön zu hören. Wir haben ja, es gab ja dann so einen ausschlaggebenden Situation im Salon, wo ich glaube, spätestens da hast du dich dann in mich verliebt.
Da war es dann um mich geschehen.
Wir hatten eine Reklamation im Salon, die ich durchgearbeitet habe, die ich dazwischen gequetscht habe, die sich wirklich zu einem krassen Drama ausgeweitet hat. Wie hast du das damals empfunden?
Also ich habe es erstmal nicht kommen sehen.
Nee, ich auch nicht.
Das ganze Ausmaß habe ich nicht kommen sehen. Und ich muss leider auch sagen, ich fand es ja auch, es hat mich sehr unterhalten. Leider auch, ne? Sowas unterhält einen ja dann doch mehr, als man eigentlich möchte.
Wenn man nur Zuschauer ist, ja.
Ja, weil ich konnte mich ja zurücklehnen. Für mich gab es kein Problem. Ich dachte, ach, spannend, guck mal, es gibt es. Weil es hat sich ja so hochgeschaukelt auch. Und dann, irgendwann war ich dann aber doch auch mitgenervt. Weil ich auch gedacht habe, jetzt komm noch mal zum Punkt. Jetzt ist ja gut. Jetzt haben wir es verstanden. Ist alles ganz schlimm. Aber es gibt jetzt gerade auch
es ist keine jetzt, Lösung.
Es ist, ja, es ist, wie es ist. Und es ist auch immer interessant, wie Selbst- und Fremdwahrnehmung ist.
Mhm.
Weil es war ja eine sehr gute Haarfarbe, würde ich auch sagen. Ne? Ich wusste aber auch, wenn du jetzt sagst, also ich als Person oder als Kunde, nee, das sieht super aus, das ist eh, das glaubst du ja in dem Moment nicht, wenn du der Betroffene auf der anderen Seite bist. Denkst ja nicht, ach guck mal, jetzt hat sie gesagt, das sieht gut aus. Dann ist doch kein Problem. Und deswegen, das war spannend. Das war wirklich spannend. Und ich habe zwischendurch tatsächlich auch mit Sebi geschrieben, weil ich gesagt habe, du, ich hole mir hier gleich Popcorn. Das
Fenster Friseursalon immer. Irgendwie habt ihr ja was zu bieten.
Ey, ich gehe hier nie wieder weg. Ich glaube, ich miet mir hier einfach einen Stuhl und arbeite hier.
Ja, das war schon eine spannende Geschichte. Wenn der Podcast rauskommt, ich habe mal ein Reel darüber gemacht, dann poste ich das nochmal in meine Story, weil um diese Person, über die ich da gesprochen habe, zum Thema Reklamation und Dazwischenquetschen, habe ich ein Video gemacht, weil das war das letzte Mal, dass ich Kunden dazwischen
genommen
habe.
Verstehe ich total, weil man hilft und dann kommt das.
Ja, also, das war auch wild.
Ja, war's.
Mal so zu deinem Werdegang, bevor wir irgendwie darüber anfangen, wieso, weshalb du bei mir angefangen hast zu arbeiten. Woher kommst du eigentlich? Was hast du bisher so gemacht? Erzähl mal.
Alle Leute, die zuhören, ganz stark sein, weil ich komme aus einem sehr schönen Ort, einem Touristenort, aus St. Peter-Ording an der Nordseeküste. Und den kennen tatsächlich viele. In Hamburg würde ich sagen, kennen ihn noch mehr. Aber auch hier in Düsseldorf ist er ein Begriff.
Nadine ist sehr patriotisch ihrem Heimatort gegenüber.
Ich bin reiner Nordfriese in meinem Herzen. Ich bin sozusagen Exil-Düsseldorf.
Das ist natürlich auch ein krasser Kontrastprogramm Düsseldorf.
Das ist hart, ja. Ja. Aber gut, ich fühle mich ja auch wohl hier, so ist es nicht. Ich komme gut klar in dieser Welt. Genau, da bin ich aufgewachsen, groß geworden am Strand, am Meer. Und wusste aber schon immer, auch als ich noch Jugendliche war, hier kannst du jetzt nicht bleiben. Das funktioniert auch nicht am Ende des Tages. Wenn man irgendwie aus sich heraus, das ist jetzt nichts gegen meine Landsleute, aber die Möglichkeiten sind beschränkt in St. Peter-Ording. Wenn man nicht gerade Bock auf Handwerk, Tourismus oder ähnliches hat, dann hast du eigentlich keine Möglichkeit, musst du gehen. Und mich hat immer schon Hamburg gereizt. Deswegen wusste ich relativ früh, ich gehe auf jeden Fall nach Hamburg, habe dann da auch eine Berufsausbildung gemacht. erst Eventmanager, dann Kauffrau für Marketing, Kommunikation, bisschen sperrig und bin dann dieser Branche auch eigentlich immer treu geblieben. Immer Event, immer Marketing, ob online oder offline, war erstmal egal. Und bin dann tatsächlich nach der Ausbildung in Hamburg, ging es nicht so richtig weiter. Die Jobs waren alle nicht so gut. Wenn man gerade aus der Ausbildung kommt, ist es einfach auch schwierig, einen guten Job zu finden. Und mein Mann, mit dem ich heute verheiratet bin, mit dem ich damals aber auch schon zusammen war, bei dem ging es auch nicht so richtig nach der Ausbildung weiter. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, mach du, bewirb dich deutschlandweit. Ich gehe studieren. Die Uni ist ja erstmal egal wo, außer München oder Bayern. Da war ich gegen. Der Kontrast zwischen Nord- und Süddeutschland ist einfach zu groß, meine lieben Freunde. Und deswegen ist es dann am Ende des Tages einfach Düsseldorf geworden, weil Sebastian hier einen Job gefunden hat.
Das ist crazy, also ganz zufällig halt, ne?
Ja, tatsächlich. Ja. Das war dann der Grund. Hier ist er in einer Agentur, in einer kleinen Agentur hat er angefangen und ich bin dann in Duisburg studieren gegangen. Hm. Ja, weil ich habe gleich gesagt, NRW ist eigentlich eine gute Möglichkeit, egal wo, weil es da viele Unis gibt auf kleinem Raum und man somit natürlich dann relativ viele Möglichkeiten hat. Hatte mich dann für alle Unis in der Umgebung auch beworben und das haben auch relativ viele zugesagt. Von daher hatte ich dann in Anführungszeichen freie Wahl. Weil wir haben natürlich auch so ein paar Sachen ausgeschlossen. In Berlin hatten wir jetzt nicht Bock drauf. Bayern, wie gesagt, war raus. Und damit, seine Familie kommt hier aus der Umgebung. Und ja, so sind wir seit Ende 2013 in Düsseldorf.
Ja, fast schon Düsseldorfer ja schon auch, ne? Muss man ja sagen.
Quasi. Mein Sohn ist ja Düsseldorfer, sagt er ja auch.
Dein Sohn ist jetzt wahrscheinlich der Düsseldorfer. Ja. Das könnte schlimmer sein.
Absolut.
Was hast du studiert?
BWL.
BWL. Mhm. Und du warst nach deinem Studium dann in einem Großkonzern angestellt.
Ich war während meines Studiums schon in dem Großkonzern angestellt, genau. Ich war schon immer, also ich komme nicht aus einer reichen Familie. Ich habe leider auch nichts geerbt und im Lotto habe ich auch nicht gewonnen. Und somit hat man, wenn man studiert, auch eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Man lebt mit BAföG und das ist ziemlich unrealistisch, kann ich euch sagen. Auch mit Höchstsatz völlig unrealistisch, in Düsseldorf sowieso. Oder man geht halt arbeiten. Und somit habe ich mich dann einfach, ich habe gedacht, komm, was kannst du, Buchhaltung kriegst du schon hin, bisschen Marketing passt. Und dann habe ich mich einfach bei einem Wirtschaftsprüfer beworben. Und die haben eigentlich auch direkt ja gesagt. Dann habe ich da im Backoffice angefangen als Werkstudentin und bin dann aber durch diesen Werkstudentenjob bin ich mit anderen natürlich in Kontakt gekommen und dann wusste ich, dass die Marketingabteilung auch einen Werkstudenten sucht. Dann bin ich innerhalb des Unternehmens in der Werkstudentenstelle erst geswitcht und dann ist eine Stelle frei geworden im Marketing und dann bin ich da einfach geblieben.
Und wie lange hast du da gearbeitet?
Von 2014 bis 2022.
Ja, auch schon einige Zeit, ne?
Ja.
Ich meine, dann hattest du dein Studium fertig, dann hattest du auch in dem Konzern klare Strukturen, gutes Gehalt. Was hat dir daran Sicherheit gegeben? Wahrscheinlich genau das, ne?
Genau das. Ja. Struktur, Konzern, unbefristeter Arbeitsvertrag, guten Bonus. Also es war ein privilegiertes Leben. Und man muss dazu sagen, ich habe da auch gerne gearbeitet. Also ich hatte gute Kollegen, ich hatte ein gutes Team, ein gutes Klima vor Corona sowieso. Corona, dann wurde es, ich sag mal, ab Corona wurde es ja überall ein bisschen schwieriger, da auch. Aber davor habe ich den Job auch einfach gerne gemacht.
Jetzt sind ja viele ZuhörerInnen mit Großkonzernen vielleicht nicht so vertraut. Mhm. Wie kann man sich solche Strukturen vorstellen, jetzt aus deiner Sicht, aus deinem Arbeitsplatz? Also da sind ja auch Entscheidungsgewalten und die Größe dieses Konzerns ist ja auch irgendwie schwer vorstellbar.
Ja, tatsächlich. Also es ist ein riesiger Konzern. Allein in Düsseldorf haben 2000 Leute gearbeitet und weltweit über 100.000.
Das ist so krass.
Also wirklich sehr, sehr, sehr viele.
Und man hat ja auch länderübergreifend gearbeitet,
ja, genau,
ne?
Genau, richtig. Ich habe länderübergreifend gearbeitet. Also es gibt, in der Regel sind Großkonzerne in Regionen eingeteilt oder in Areas, sagt man. Ne? Also es gibt meistens Europa ist natürlich eine Area. Dann gibt es in der Regel USA, den asiatischen Markt. Also es gibt so verschiedene Strukturen innerhalb der Struktur, könnte man sagen. Und meine Verantwortung lag ja erst nur auf der Region West, also sprich alles, was NRW betrifft, das Marketing und Events vor allem. Und dann später nur für Deutschland. Also die Online-Marketing-Strategie für Deutschland. Und ja, wie kann man einen Großkonzern beschreiben? Politisch. Also man muss sehr diplomatisch sein, Das funktioniert nicht anders. Man muss verstehen, wer welches Ego auch hat. Auch das ist wichtig in einem Großkonzern, dass man bestimmten Leuten nicht auf die Füße tritt, in Anführungszeichen. Und es gibt natürlich ganz krasse Abstimmungsketten. Also man kann nicht einfach was entscheiden. So funktioniert das nicht. Es gibt für alles ein System, es gibt für alles ein Produkt, es gibt für alles eine Strategie, wer wie wo gefragt wird. Ich meine, natürlich hat man innerhalb seiner Stelle einen eigenen kleinen Verantwortungsbereich, aber man entscheidet nichts Großes. Wenn man nicht Top-Manager ist, entscheidet man nicht über, man kriegt ein Budget. Innerhalb dieses Budgets darf man sich für Marketingzwecke, Eventzwecke, was auch immer, bewegen. Aber damit hört die Entscheidungsmacht dann auf. Klar konnte ich mir aussuchen, welchen Caterer ich für welches Event buche, aber alles, jede Stufe wird abgesegnet. Aber man kann natürlich dadurch auch wenn es klein ist, und trotzdem kann man Einfluss auf bestimmte Sachen nehmen. Mhm. Weil man natürlich mit einer geschickten Gesprächsführung oder ähnliches Leute in eine bestimmte Richtung auch bewegen kann. Mhm. Wenn man das ein bisschen durchgespielt hat, das Game, dann weiß man irgendwann auch, wen man wie ansprechen muss, um ein Ergebnis zu bekommen, das einem auch einfach voranbringt. Tatsächlich ist es auch so gedacht, das Team steht natürlich, ist wichtig, aber jeder kämpft auch ein Stück weit für sich alleine. Bewerbungen funktionieren dann nicht, indem man gute Leistung zeigt. Das geht nicht. Man muss sichtbar sein. Also man muss in Gesprächen präsent sein. Man muss auch reden, wenn man eigentlich nichts zu sagen hat. So funktionieren Großkonzernstrukturen.
Super strategisch also auch.
Ja.
Ja. Was hat dich denn dort genährt und was langsam auch ausgehöhlt mit der Zeit?
Was natürlich im Großkonzern immer eine Chance ist, wenn man der Typ ist, der spricht und aus sich rausgeht und sich einbringt, dann hat man wirklich viele Möglichkeiten, weil man natürlich in bestimmte Projekte auch kommt, wenn man sich dafür bereit erklärt, wie man so schön sagt, die Extrameile zu gehen. Also man hat relativ viele Möglichkeiten, sich innerhalb des Konzerns weiterzuentwickeln. Und wenn man es geschickt anstellt, hat man auch sehr schnell die Möglichkeit, sehr hoch zu kommen, wenn man die richtigen Leute und die richtigen Schrauben kennt. Das ist nicht unbedingt fair, muss man auch sagen. Man muss im Großkonzern auch lernen, mit Enttäuschungen umzugehen, weil man sich dann doch anstrengt. Und am Anfang habe ich das immer versucht, über Leistung zu machen. Also ich habe mich angestrengt und viel gearbeitet, um dann zu hören, dieses Jahr hat es leider mit der Beförderung nicht geklappt. Alles super, aber es nein. Bis man dann irgendwann im zweiten Jahr versteht, okay, es geht gar nicht darum, wie gut meine Leistung hier ist, sondern mit wem ich wann rede. Das würde natürlich jetzt keiner so, ich sag mal, offen und ehrlich zugeben, aber das spielt schon einen Einflussfaktor. Und natürlich wird nicht schlechte Arbeit belohnt, das auch nicht, aber die sichtbarer sind, kommen auch weiter.
Die gemocht werden.
Ja, so, genau.
Ja.
Die sich mehr, ne, die mehr im Vordergrund stehen, könnte man sagen. Wenn man das aber verstanden hat und sich trotzdem gute Arbeit macht, stehen einem da wirklich alle Möglichkeiten offen. Das muss man sagen. Ich bin sehr schnell sehr weit gekommen und ich hatte auch aber auch das Glück, dass ich immer jemanden an meiner Seite habe, der auch an mich geglaubt hat, der gesagt hat, doch, du machst das jetzt, du kannst das machen. Also mich hat da keiner klein gehalten, das muss man wirklich mal so sagen. Und ich habe da sehr, sehr viel gelernt, sehr viel, auch über mich. Und was mich dann aber am Ende des Tages ausgehöhlt hat, ist halt auch ein Stück weit dieses, du hast das Spiel auch irgendwann durchgespielt. Da kommt nichts Neues mehr. Du weißt, was du zu tun hast, du arbeitest das ab, du hast diesen Verantwortungsbereich, der wächst nicht unbedingt, nicht von Jahr zu Jahr, es ist nichts Dynamisches. Du bist mit deinen Ideen irgendwann auch an einer bestimmten Grenze angekommen. Du kannst nicht immer neue Vorschläge reinschmeißen. Man kann sich das nicht so vorstellen, dass ich was vorschlage und am nächsten Tag wird das umgesetzt. Das muss geprüft werden, da müssen Richtlinien für erstellt werden, das muss freigegeben werden. Also das killt Kreativität, könnte man tatsächlich sagen.
Da hast du irgendwann so das Limit erreicht oder ja, du musst dich irgendwo anders hin entwickeln.
Genau, ja. Es ist Schluss. Du musst dann eigentlich die Stelle wechseln, theoretisch, um neue Herausforderungen anzugehen. Was natürlich nicht geht, ich bin ja kein Fachmitarbeiter in dem Sinne. Ich habe Marketing gemacht, das ist was Kreatives. Wenn man natürlich jetzt buchhalterisch unterwegs ist, da muss man irgendwann natürlich auch akzeptieren, dass die Stelle eben kommt, wo nichts mehr geht.
Ne? Ja, klar.
Also du kannst nicht in dem Job. Aber in meinem Job ist das natürlich nochmal was ganz anderes.
Ja.
Und wenn man dann merkt, okay, ich trete hier irgendwie auf der Stelle, ja klar, ich kann jetzt noch die x-te Fortbildung machen, aber das Aufgabenfeld bleibt gleich. was bringt es dir dann noch? Ne? Also ja. Dann kommt natürlich, in Großkonzernen ist immer Umstrukturierung. Das ist einfach so. Man muss sich da auch ein dickes Fell wachsen lassen, könnte man sagen. Man muss
sich persönlich abgrenzen. Ne?
Ja, man muss sich persönlich abgrenzen. Man darf Dinge nicht persönlich nehmen. Und es kommen Umstrukturierungen. Alleine ich habe 3 erlebt. In meiner Zeit.
Das war ja nach der Corona-Zeit, war ja, also wir hatten ja immer mal, hast du ja von deinem Job erzählt, und da war auch nie Unzufriedenheit rauszuhören, weil du warst ja auch immer zufrieden in dem, was du so tust, und auch sehr erfolgreich. Es kam so nach der Corona-Zeit, wo man ja immer mal so ins Gespräch gekommen ist, weil ja Umstrukturieren, auch Entlassungen, wo du jetzt ja nicht von betroffen warst, aber man vielleicht auch gemerkt hat, dass man doch nicht mehr so sicher ist. Genau. Ich weiß nicht, wie du das so empfunden hast.
Genau. Also das zum einen natürlich, du weißt nicht, stehe ich auf der Kippe, stehe ich nicht auf der Kippe. Und was in Großkonzernen natürlich ein ziemliches Ding ist, jetzt nicht nur in Großkonzernen, es kommt natürlich auch immer darauf an, mit wem und wie man zusammenarbeitet, aber du bist nur eine Zahl.
Mhm.
Also dieser Trugschluss von wegen, ich streng mich jetzt richtig an, und dann bin ich unentbehrlich. Ne? Also nicht, dass ich das jemals in meinem Leben geglaubt habe. Ne? Ich habe immer schon gedacht, werde ich morgen vom Bus überfahren? Wird es jemanden geben, der meinen Job besser oder genauso gut, meinetwegen auch nicht ganz so gut macht, aber es wird jemand kommen, der das dann macht.
Ja, man hat ja tendenziell auch den Wunsch, dass seine Leistung eine Nachhaltigkeit hat. Genau. Ne?
Bitte? Ja, rein.
Wo kommt das denn her?
Ja, das ist super gruselig, ehrlich gesagt. Da wohnt jemand in eurer Wand.
Ja, schön. Das hört sich so ein bisschen so an. Okay.
Ja, aber auf jeden Fall, ja, du bist A, austauschbar, ersetzbar. Und das hat halt auch viele meiner Kolleginnen getroffen, Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich wirklich jahrelang und eng zusammengearbeitet habe. Und das hat
die sich, einfach entlassen wurden.
Ja, die einfach entlassen wurden, natürlich mit einer Abfindung. Ne? Mhm. Also Großkonzerne haben da auch strenge Richtlinien. Das Angebot war auch fair. Und es war dann aber nicht mehr so wie vorher. Es war einfach nicht mehr das, wo ich angefangen hatte, wo ich Spaß dran hatte. Ich fand es auch teilweise unfair, wer gegangen wurde. Das ist natürlich meine persönliche Einschätzung gewesen. Aber trotzdem fand ich das alles nicht mehr, das hatte so einen
bitteren Beigeschmack, ja, genau. Weil du immer auch das Gefühl hast, es könnte jetzt nächstes Jahr mich treffen.
Ja,
und wie viel investiert man dann noch an Zeit und Leistung?
Richtig.
Ne?
Und dann muss man halt irgendwann auch sagen, okay, ich muss mich jetzt bewegen. Also man kann natürlich da bleiben, klar, man war ein sicherer Job, ich hätte da bleiben können, ich hätte mich zurücklehnen können, sagen können, ja, mein Gott, es läuft jetzt so lange, wie es läuft.
Mhm.
Habe aber gemerkt, dass ich habe da ein Störgefühl. Für mich persönlich.
Und dein Job hat sich ja auch ein bisschen verändert nach Corona, ne? Das muss man ja auch sagen. Ne?
Mein Job hatte sich verändert und ich war nicht mehr im Einklang mit dem, was ich sonst für richtig halte.
Ja.
Und ich bin der Meinung, wenn man selber merkt, dass man etwas nicht mehr zu 100% unterschreibt, ist natürlich sehr privilegiert, aber dann muss man seine Konsequenzen daraus ziehen.
Ja.
Und das war dann meine Konsequenz, zu sagen, so geht es nicht weiter, so mache ich das nur noch, weil ich es machen muss, aber nicht, weil ich es machen will. Und natürlich fehlt dir dann morgens auch ein bisschen der Antrieb einfach.
Ja klar, weil man dann rechts und links sieht, was halt passieren kann, einfach so. Wie viele Menschen wurden denn entlassen in der Zeit, weißt du das noch?
Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich natürlich nur für meine Abteilung sagen. Da müsste es vielleicht so jeder Dritte gewesen sein.
Das ist schon krass. Das kann man sich halt gar nicht vorstellen, so im Handwerk, weil so große Unternehmen gibt es halt kaum im Handwerk, dass man plötzlich morgens aufsteht und ohne Vorahnung ein Gespräch bekommt, wo man sagt, ja, wir bauen jetzt hier Stellen ab und ihre Stelle ist eine davon.
Ja. Ja, das macht was mit einem. Also auch wenn man nicht betroffen ist, macht das einfach was mit einem. Weil man denkt, okay, das sind sehr viele und wie geht es jetzt weiter? Also man sieht sich ja den ganz normalen Ängsten, die man dann eben hat, gegenübergestellt. Ne? Wie bin ich betroffen? Was mache ich dann?
Und was ist, wenn? Ne? Genau. Ja, und dann ist es ja auch dein Team, was dich ja auch an deinem Arbeitsplatz hält. Das ist ja auch immer das Umfeld, was einen Arbeitsplatz ja auch wertvoll macht. Und wenn du dann siehst, die schaffen es nicht, noch nicht mal wegen legitimen Gründen, weil wir im Handwerk kennen ja nur Kündigungen wegen, okay, es läuft nicht mehr oder da hat sich jemand schlecht verhalten und nicht, okay, wir strukturieren halt jetzt um Geld zu sparen und da hängen ja Menschenleben dran. Das ist ja das, wo ich ja auch ein bisschen sensibler für geworden bin, wenn ich in die freie Wirtschaft gucke, wenn dann so, weiß ich nicht, Tausenden von Stellen abgebaut werden. Weil dazu hatte ich vorher gar keinen Kontakt zu. In meiner Welt gibt es sowas nicht.
Ja, ja, so. Das ist verrückt. Ja. Weil überall halt, wie du sagst, ein Leben auch dran hängt. Ne? Ja, einer hat Kinder, einer hat gerade erst angefangen. Also es gab natürlich bei uns auch dann einige, die in der Probezeit gegangen worden sind, was ja total Sinn macht unternehmerisch. Mhm. Also besser kannst du es ja nicht machen.
Ja, die zuletzt gekommen sind.
Genau.
Ne? Ja.
Aber das war hart. Also das war wirklich eine harte Zeit. Das hat auch mehr mit mir gemacht, als ich dann, am Anfang habe ich noch gedacht, ich war damals ja noch in der Elternzeit, habe ich gedacht, ja, mein Gott, entlassen die halt Leute, das macht gar nichts mit mir. Aber doch, das macht was mit einem. Ob du es willst oder nicht, es nagt an dir, wie die Kommunikation ist. Du siehst alles plötzlich anders. Und wenn du dann in deinem inneren Umfeld hörst, der ist betroffen, der ist betroffen, der ist betroffen, dann merkst du erst, dann habe ich auch erst gemerkt, wie groß dieses Ausmaß ist. Wenn du deinen Namen eingibst, intern, und die sind alle weg. Alle, die du kanntest, sind weg.
Ja. Ja, und wenn du in Teamcall sitzt und vielleicht auch das Gefühl hast, man ist nicht ehrlich zu dir, ne?
Genau.
Ja, weil auch die dazwischen vermitteln und dann verschiedene Gruppen leiten, ja auch nicht offen sprechen dürfen, genau, oder nicht
richtig,
wissen. Aber man hat
dürfen,
dann das Gefühl, man ist nicht mehr ehrlich zueinander.
Richtig,
ne?
Genau. Und weiß der, was du nicht weißt? Weiß der mehr? Dann gibt es natürlich Tausende von Gerüchten. Dann gibt es Flurfunk. Davon ist die Hälfte wahr, die Hälfte nicht. Vielleicht auch mal mehr, mal weniger. Aber das ist alles zermürbend über die Zeit.
Ja, absolut, weil das ist ja auch das, was einen Job sicher macht, dieses Gefühl von, ich bin in der nächsten Zeit auch noch hier.
So. Ja, morgen geht's weiter.
Morgen geht's weiter. Ja. Das, was ich jetzt gerade leiste, hat einen Nachklang,
genau,
und nicht wird übermorgen ersetzt.
Richtig,
so.
Genau.
Viele würden sagen, weil dein Job war ja fürs Erste erstmal sicher, ne? Du bist ja dann in Mutterschutz auch gegangen. Warum gibt man sowas auf? Was hätten viele vielleicht nicht verstanden oder haben es nicht verstanden, als du dann gesagt hast, du hörst in dem Konzern auf und ja, fängst bei einem Startup an, könnte ich jetzt mal so sagen.
Das fanden ganz viele ganz cool, so richtig cool, würden sie auch gern machen.
Ja.
Aber bei dem Satz wusste ich schon, würden sie nicht. Und ich verstehe, dass man das cool findet in dem Sinne, wenn man das selber nicht machen muss.
Mhm.
Also,
es hört sich halt cool an.
Ja, genau, es hört sich cool an und boah, du bist total mutig und dass du das machst und so. Also das war gespieltes Verständnis, würde ich sagen, bei vielen oder auch so im weiteren Bekanntenkreis, gespieltes Verständnis, aber die meisten haben es gar nicht verstanden. Gesagt, wie, du hast einen guten, sicheren Job, der gut bezahlt wird. Also die meisten wussten auch gar nicht, wie gut der bezahlt wird, glaube ich tatsächlich.
Mhm.
Wie kannst du den aufgeben? Wie kannst du nur? Also es war eher Unverständnis. Und durch das Kind, also ich bin ja Mutter geworden, war das natürlich dann mit der Argumentation so nach dem Motto, ach so, ja, okay, ne? Dann flexibler, mit dem Kind und so. Also das war so ein...
Dass dein Kind die Entscheidung wieder
quasi
war. Ja, das war Müttern ja immer.
Ja.
Wir entscheiden
genau.
nur für Kinder.
Ja.
Ja.
Also das war so ein... Aber so richtig ernst genommen hat das, glaube ich, keine.
Mhm. Als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, zusammenzuarbeiten, was war dein erster Gedanke? Also der Gedanke kam ja schon mal, als ich die Akademie gegründet habe, da warst du noch nicht schwanger.
Mhm.
Und dann hast du ja erstmal auch was Schlaues gemacht, du bist erstmal schwanger geworden und da die Elternzeit
gut, ne?
zu verbringen. Gerne. War eine gute Sache, kann ich mal so sagen. Und dann kam ja der Gedanke, wieder in den Job einzusteigen und dann haben wir ja mal darüber gesprochen. Wie war da so dein Gedanke dazu?
Ich hatte eigentlich von Anfang an Lust darauf, weil ich wusste, dass das was Großes werden kann. Also ich hatte von Anfang an Bock darauf. Aber du kennst mich, ich bin ein Mensch, ich habe gerne ein sehr gutes, festes Einkommen. Ich bin einfach ein Sicherheitstyp.
Nadine ist ein voller Sicherheitstyp.
Ja, ich mag das total, wenn ich weiß, am Ende kommt X Geld auf mein Konto und das die nächsten, im besten Fall 40 Jahre. Das ist wirklich, das ist mein Traum. Meine Traumvorstellung von meinem Leben. Ich weiß aber auch, dass das so nicht läuft, das Leben. Und dann habe ich mir tatsächlich eine ganz einfache Frage gestellt, weil Lust hatte ich da drauf sowieso. Das wusste ich. Ich habe da Bock drauf. Das war nicht das Problem. Ich bin aber halt nicht der mutige Typ. Und dann habe ich mich tatsächlich gefragt, weil ich bin dann ja auch zu einer Reise angetreten nach Norwegen. Das wusste ich ja schon, die Auszeit war ja geplant. Ich gedacht, gut, das ist jetzt ja auch für mich was relativ Mutiges in Anführungszeichen. Also jetzt nicht nach Norwegen zu fahren, aber relativ lange eine Auszeit für mich zu machen. Wie willst du denn dein Leben weiterleben? Du kannst jetzt natürlich immer auf Sicherheit gehen und hoffen, dass der Großkonzern dich halt eben behält, solange er dich eben behält. Dann blickst du irgendwann auf eine Historie zurück, die eben 40 Jahre in diesem Konzern war. Na, weil ich bin jetzt auch nicht der Typ, der dann sagt, nö, dann bewerbe ich mich halt bei einem anderen Konzern. Wofür denn? Also es hat in meinem Kopf gar keinen Sinn gemacht. Und dann habe ich mich halt wirklich gefragt, wie sieht denn mein Lebensplan in Zukunft aus? Und so sah er dann halt doch auch nicht aus. Also er sah nicht so aus, dass ich jetzt zurückblicke und sage, ja, ich habe 40 Jahre auf derselben Position gearbeitet und eigentlich auch nichts erlebt. Mhm. Und ja, dann habe ich halt gedacht, du musst jetzt einmal in deinem Leben deinen Mut zusammennehmen und einfach das mal machen.
Und das war für dich dann auch das größte Risiko beim Wechsel in die Akademie, dieses nicht zu wissen, wie es die nächsten 10 Jahre aussieht. Ja.
Das war Katastrophe. Also habe ich auch heute noch manchmal. Manchmal habe ich noch den Moment, wo ich denke, war mutig, Nadine. Das ist mutig.
Richtig rebellisch.
Ja, für mich ja.
Ja, definitiv. Ja. Das war auch da, wo ich auch immer sehr vorsichtig war, weil ich auch deine Werte gar nicht untergraben wollte. Ne? Weil ich habe das gesehen und ich habe mir da ja auch super lange zu Gedanken gemacht, wie ich nur annähernd dir ein adäquates Gehalt zahlen kann, weil ich halt auch weiß, dass du einfach was anderes verdienst als Friseure. Damit musste ich mich auch erstmal auseinandersetzen.
Ja, verstehe ich, ja.
Und dann habe ich halt hin und her gerechnet und habe ja auch einen Kredit aufgenommen, um mir dein Gehalt zu zahlen.
Ja, ist krass.
Ja. Weil mir das wichtig war, weil ich auch wusste, ich brauche mehr Kompetenz in Bereichen, die ich nicht ausarbeiten kann. Also bis zu einem gewissen Punkt war ich ja super naiv und habe gesagt, ich studiere jetzt hier nochmal und mache da nochmal einen Kurs und da nochmal eine Weiterbildung. Habe halt dann doch auch wieder gemerkt, mein Tag hat nur 24 Stunden. Ich kann mir jetzt nicht die Kompetenzen selbst antrainieren, die ich brauche, um eine Firma in einem B2B-Bereich aufzuziehen, anstatt jetzt in einem Friseursalon, nicht disputierlich gemeint, aber da braucht man einfach andere Kompetenzen. Und da haben wir bestimmt ein Jahr, anderthalb, immer mal wieder drüber gesprochen. Ja. Und als ich dann sagte, okay, ich komme jetzt hier nicht weiter, habe ich ja mit der Bank gesprochen, Businessplan geschrieben und dann habe ich dir ein Angebot gemacht. Und du hast das angenommen.
Ja.
Und jetzt sitzen wir immer noch hier.
Und jetzt sitzen wir immer noch hier.
Und das Gehalt zahlt sich tatsächlich mittlerweile.
Yay.
Und da sind natürlich auch noch Pläne, um das mal wieder so adäquat anzupassen, wie du es dir auch vorstellst. Weil, das muss man ja auch sagen, du hast für weniger bei mir angefangen.
Ja, natürlich. Ja. Das war mir auch bewusst. Ich meine, auch ich lebe ja nicht im Märchenschloss. Man muss halt, wenn man etwas machen möchte und alles in einem sagt, das ist eigentlich ein guter Weg oder der richtige Weg, dann muss man halt auch Abstriche machen. So ist das nun mal im Leben. Und ich hatte nie die Vorstellung, ich kann auf jeden Fall direkt in meinem Gehaltslevel einsteigen. Also ich meine, wir reden von einem Konzern, der Millionen von Euro umsetzt. Millionen, Milliarden wahrscheinlich vielleicht sogar zu seinen besten Zeiten, keine Ahnung. Aber richtig viel Geld. Und dass das natürlich nicht, also wäre schön, ne? Ich meine, wer bin ich, um mich jetzt hier dagegen zu wehren?
Ja, ich wehre mich auch nicht dagegen.
So will ich das jetzt nicht sagen. Aber das ist klar, dass man da irgendwo auch einander entgegenkommen muss. Du bist ins Risiko gegangen und ich bin ins Risiko gegangen, weißt du? Und so kann es dann wachsen. Das war meine Vorstellung davon.
Ja, und so hat sich das bisher ja auch Gott sei Dank gewährt.
Richtig.
Was hat das so in deinem Umfeld gemacht?
Erstmal gar nicht so viel. Also viele haben mich gefragt, ob ich das wirklich machen möchte, ob ich wirklich mir sicher bin. Und ich war mir natürlich gar nicht sicher, also wirklich gar nicht. Nicht im Sinne von, ne, ich möchte das, aber ich war mir aus meiner finanziellen Sicht heraus nicht sicher. Und das ist leider ein sehr starker Faktor in meinem Inneren.
Das ist dein Wert, ja. Das ist halt, man muss das bei Nadine wissen. Also finanzielle Sicherheit ist extrem ein hoher Stellenwert.
Genau.
Du bist ja auch ein sehr sparsamer Mensch.
Absolut. Ja. Aber jetzt glauben die Leute natürlich auch, oh Gott, es geht ihr nur ums Geld.
Nein, tatsächlich nicht.
Es geht mir um Sicherheit.
Genau.
Und ich, wie gesagt, ich komme nicht aus einer reichen Familie und ich weiß, was es bedeutet, nicht viel zu haben.
Ja.
Ich habe mir das hart erarbeitet, was zu haben, etwas zu haben oder in meinem, für mich persönlich die Sicherheit zu haben, auch bestimmte Sachen machen zu können. Und da ist das für mich dann ein richtig großer Schritt gewesen. Und mein Umfeld weiß das natürlich auch, dass ich jemand bin, der das gut findet, das, den Status, den ich habe, zu halten, was ich ja auch kann. So ist es jetzt nicht, ne?
So weit weg ist das Gehalt
genau,
jetzt auch
so
nicht.
So weit ist es nicht.
Wenn es mal so sagen.
Aber die kennen ja auch keine genauen Zahlen in der Regel, weißt du?
Ja.
Für die ist das dann auch abstrakter. Und aber ich glaube, die meisten haben es eher belächelt. Weil, gut, meine Familie weiß eh nicht so richtig, was ich mache. Das wussten die aber auch vorher nicht. Das verstehen die nicht. Das ist auch nicht böse gemeint.
Irgendwas im Marketing
so
halt.
Komplett abstrakt. Und ich glaube, das wurde so ein bisschen, jetzt macht sie halt das.
Ja.
Ein bisschen belächelt einfach.
Weil man sowieso schon schweren Einblick bekommen hat,
genau.
Wenn man sagt, ich mache was im Marketing,
ja,
sozusagen.
Richtig.
Und die selber halt, die Familie halt nicht in diesen Tätigkeiten Einblick hatte bisher, ne?
Ja. Und dann wussten sie natürlich, kenne ich ja auch, dass Friseur, das haben sie dann gar nicht mehr verstanden.
Also, ja, wie gesagt, so komplett Banane.
Ja, das war so richtig so, okay, ne? Aber meine Familie und mein näheres Umfeld weiß auch, wir brauchen mir auch nicht reinreden. Das bringt gar nichts. Also, als ich damals, das ist ein schönes Beispiel, das Brautkleid ausgesucht habe, habe ich zu der Frau gesagt, die meinte so, ja, sie haben ja aber viele Leute dabei. Ich hatte meine Mutter, meine Schwiegermutter, meine Schwester und ein paar Freundinnen dabei. Und dann, ja, das ist dann immer schwierig, sich zu entscheiden. Habe ich gesagt, nein, ist es nicht. Das ist ja meine Entscheidung. Also ich weiß schon, was ich will. Ich werde jetzt hier ein bisschen Show machen, ein paar Kleider zeigen. Aber wenn ich der Meinung bin, das ist das Kleid, dann lasse ich mir das auch nicht mehr ausreden.
Also das bist du nicht der Mensch für.
Na, ich bin ein Mensch, wenn ich in meinem Inneren für mich die Entscheidung getroffen habe, dann ist die so.
Ja, Nadine ist halt auch eine Steinbockfrau.
Eben.
Nadine glaubt nicht an Horoskope.
Genervtes aber, Augenrollen.
Aber für mich ist das ganz klar.
Und der Mond stand gut und dann habe ich mir gedacht.
Ja, so ist das.
Ja, und damit konnte das Umfeld zwar was sagen und wenn sie einen schlechten Tag von mir erwischt haben, dann bin ich halt ein bisschen sauer geworden. Und wenn sie einen guten Tag von mir erwischt haben, haben sie dann Schulterzucken bekommen. Also
ja, das muss sich halt auch komisch anhören, wenn man sagt, ja, hat sich so eine Friseurin jetzt nochmal selbstständig gemacht.
Ich musste, es war erklärungsbedürftig, sagen wir es
genau.
Mal so.
Ich kann das schon verstehen, dass man da ein bisschen skeptisch wird. Ja. So jetzt, verstehe ich jetzt nicht.
Ja,
so.
Also es haben aber auch viele tatsächlich das Potenzial gesehen, was
das
mich überrascht
nett.
Hat.
Schön.
Wir haben wirklich gesagt, doch, das kann was Gutes werden. Das macht Sinn. Also, ne?
Hat sich jemand was dabei gedacht?
Genau, da hat sich jemand was dabei gedacht. Das könnte erfolgreich werden. Wenn man so denkt, ja, gut, danke.
Was hat letztlich überwogen? Vertrauen in mich oder Vertrauen in dich selbst?
Ich glaube tatsächlich, dass das eine ohne das andere gar nicht geht.
Ja.
Also ich hätte jetzt fast gesagt 50-50. Weil wenn ich dir nicht vertrauen würde und auch nicht daran glauben würde, würde ich hier nicht sitzen.
Mhm.
Wirklich nicht. Und ich weiß, dass ich, was ich kann. Ich weiß, was ich gut kann und was ich nicht so gut kann. Und ich habe tatsächlich einfach auch aus meiner Brille heraus Potenzial gesehen. Oder ich sehe Potenzial.
Ja.
Bis heute sehe ich Potenzial natürlich. Und das ist der Schritt gewesen. Ich wusste, dass das erfolgreich wird. Ich wusste das.
Und es ist ja so witzig irgendwie, weil ich habe dich ja eingestellt, ohne zu wissen, was du so machst.
Stimmt. Guck mal, du bist auch jemand aus meinem Umfeld, der.
Ich habe ja irgendwas im Marketing.
Was machst du denn eigentlich?
Ja, weil mir war klar, wir brauchen was im Marketing, Außensicht, auch ein bisschen Management, ne, war ja dann auch noch ein größeres Thema, was ja jetzt ein bisschen kleiner bei dir wird. Thema Management, meine Sachen da managen und anfragen. Aber was du so richtig kannst und tust, wurde mir ja erst ich habe ja gesagt, hier ist ein Arbeitsplatz, mach was draus.
Ja.
Und ich habe dich machen lassen.
Ja. Also, was auch verrückt ist, wenn man aus einem Konzern kommt, weil das gibt es da nicht. Niemand würde sagen, hier mach mal irgendwas, viel Spaß
es
damit.
Es gab keine Systeme.
Nee, das war genau das Kontra, es war konträr zu meinem vorherigen Job, wo alles sehr geregelt war, dass ich so dachte, wo fange ich denn an? Weil man kann ja erstmal alles machen.
Ja, weil die Strukturen, in Anführungszeichen, waren ja nicht da. Also das muss man einfach so sagen. Das lief irgendwie. Es hat angefangen, dass ich mit meinen Coachings was gemacht habe. Ich hatte eine eigengebaute Webseite und mehr gab es ja nicht.
Ja.
So, womit willst du da eigentlich arbeiten? Und überleg mal jetzt, kommen ins dritte Jahr, wir haben die Webseite umstrukturiert, wir haben ein Newsletter, wir haben eine Infrastruktur.
Ja,
wirklich so ein Backoffice, wovon ich ja gar keine Ahnung habe. Projektmanagement, was?
Ja, hä? Wie? Und das macht es tatsächlich ja viel einfacher, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ne? Aber es war ja auch so eine, ich habe keinen Einblick in dem, was du tust. Ich kriege ja dann nur Ergebnisse und ich habe ja auch keine Ahnung von dem, was du tust. Also ich hatte ja überhaupt gar keine Möglichkeit auch, nicht, dass ich das Bedürfnis gehabt hätte, aber zu kontrollieren, zu bewachen, zu schauen, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber es war bei mir nie ein Thema, weil mein Gefühl war, die macht das schon. Und dann habe ich dich einfach machen lassen.
Aber das ist genau der Punkt, der es auch reizvoll tatsächlich macht. Weil du musst natürlich auch der Typ dafür sein. Das muss man auch an der Stelle mal kurz erwähnen. Man kann natürlich nicht, das kann auch, kann man nicht mit jedem machen und das kann auch nicht jeder machen. Aber das ist ja genau das, was mich so gereizt hat, dass ich wusste, ich kann hier ja auch mal Sachen ausprobieren. Ne? Ich meine, er redet jetzt nicht davon, hier Geld an die Wand zu fahren oder ähnliches, sondern tatsächlich auch mal zu gucken, mit einer direkten Reaktion von außen, was bewirkt denn was? Weil das ist ja etwas, was du in, da, du hast nie eine Chance in großen Konzernen oder wenn du alleine bist, eigentlich auch nicht, etwas auszuprobieren und zu gucken, wie der Markt darauf reagiert oder wie ein System darauf reagiert. Weil wenn du immer in festen Bahnen schwimmst, kannst du nicht links und rechts gucken. Und hier musste man jetzt mit einer sehr überfordernden Menge an Möglichkeiten sich ja auch mal festlegen, was ausprobieren, vielleicht auch mal wieder was abschaffen, wenn es doch nicht so gut läuft, wie man möchte. Aber man hatte endlich mal die Möglichkeit, das, was man theoretisch über Jahre gelernt hat, auch praktisch umzusetzen. Und dann zu gucken, was ist das Ergebnis. Und dass du es nicht kontrollieren kannst, sehe ich ja bei dir als ganz große Stärke, kannst und willst vor allem, weil es eigentlich auch gar keinen Sinn macht, Leute zu kontrollieren, ist ja meine Meinung dazu.
Ja, ich bin ja ganz groß im Loslassen.
Ja,
ich liebe es ja, mit schlaueren Menschen zusammenzuarbeiten.
Ich will mir jetzt nicht als schlauer bezeichnen.
Ja, in manchen Dingen halt dann schon.
Aber weißt du, das ist ja genau das, woran es an vielen Systemen krankt.
Ja.
An dieser Kontrolle, die gar nichts bringt. Na, wenn das Ergebnis doch gut ist, ist der Weg dahin doch erstmal egal, ne? Sofern es sich natürlich in legalen Bahnen bewegt. Aber dann lass die Mitarbeitenden doch
machen. Ja absolut. Ich habe ja bisher immer nur positive Erfahrungen gemacht, wo ich ja bis heute noch reinwachse, eine andere Art von Chefin zu sein, weil es einfach was anderes ist, als einen Friseurbetrieb zu leiten. Das muss man einfach so sagen. Ich das aber super genieße, weil die Menschen, die in Agenturen oder Konzernen gearbeitet haben, die sind es gewohnt, Feedback zu geben. Ehrliche Antworten, nein, und lösungsorientiert. Und man hat das Gefühl, man arbeitet mit Menschen zusammen, die ja auch aus intrinsischen Motivation, was ja auch okay ist, das Ding voranzutreiben, um ihren Arbeitsplatz zu sichern.
Genau.
So, weil wir wollen alle Geld verdienen, wir wollen alle auch mehr Geld verdienen, das ist kein Geheimnis, aber wir arbeiten gemeinsam daran.
Richtig.
Und das ist ein total schönes Gefühl, das mir die Akademie gibt. Und wir haben ja auch ganz schnell dann neue Stellen auch gebaut. Ne? Wir haben dann unsere Grafikerin eingestellt. Ab 26 haben wir nochmal zwei neue Arbeitsplätze.
Verrückt.
Voll.
Aber voll gut.
Ja, voll gut. Also man sieht, wir sind beide leider ja ein bisschen, ja nicht zynisch, aber wir sehen beide, weil wir Steinbock-Frauen sind.
Na klar.
Das ist ein Running Gag. Dass wir nicht so ganz sehen, was wir schon so geleistet haben.
Das ist unser Kernproblem.
Genau. Und immer nur sehen, was wir noch, dieses Potenzial, was wir beide sehen.
Oder was nicht gut genug ist.
Das ist manchmal ein bisschen schade, müssen wir uns gegenseitig dran erinnern. Dafür haben wir aber auch eine Lisa und eine Svenja, Gott sei Dank, Grüße gehen raus, die uns daran erinnern, dass wir einfach mal eine komplette Struktur in den letzten Jahren aufgebaut haben, die professionell läuft. Wir haben unsere Webseite, Shopify, alles, was daran hängt, ja erst seit einem Jahr. Und das war mir gar nicht mehr so klar.
Nee, das ist mir auch erst bei der Auswertung aufgefallen. Und dann gucke ich so zurück, denke so, ja, zeig mir doch mal alles an, was gibt. Und dann steht da so das Maximum 12 Monate. Ich denke so, 12?
Haben wir das erst seit 12
ein
Monaten?
Ein Jahr? okay. Das ist gar nicht so schlecht.
Da läuft das doch.
Doch ganz gut.
Ja, ist echt verrückt. Was sind jetzt gerade so deine Hauptaufgaben in der Akademie, um die Leute da so ein bisschen abzuholen?
Meine Hauptaufgaben sind derzeit noch ganz stark deine Anfragen.
Mhm.
Und ich sage euch, liebe Leute, da gibt es auch ganz kuriose Sachen.
Du müsstest ja auch erstmal in die Friseurbranche reinwachsen, ne?
Das war hart.
Wie war das eigentlich
für dich? Das war hart für mich, tatsächlich. Also, ich komme aus einer Welt, wo alles sehr gut, sehr präzise, sehr genau formuliert wird. Manchmal muss man zwischen den Zeilen lesen, aber es ist sehr strukturiert, würde ich sagen. keine Emotion, wenig bis keine. Ja, keine trifft es vielleicht auch ganz gut. Und das war jetzt die komplette Kehrseite. Es war sehr viel persönlich, emotional, sehr viele Geschichten auch, die die Leute mit dir teilen möchten oder Erlebnisse, die die Leute mit dir teilen möchten, was aus meiner Brille heraus im beruflichen Kontext überhaupt keinen Sinn macht, ehrlich gesagt. Also ich lese manchmal Mails und denke so, ich verstehe das, dass Leute dir das sagen möchten. Aber jetzt nehmt es mir nicht böse, Leute. Aber aus meiner Brille denke ich so, was mache ich jetzt damit? Was mache ich mit dieser Information? Was?
Das ist doch gar nicht zielführend.
Was? Und da ergibt sich dann natürlich ein Arbeitspensum für mich. Also ich gucke dann, dass ich natürlich dir das schicke, dann antworte. Und auch bei so Speaker-Anfragen müsst ihr euch vorstellen, das ist nicht, mich fragt jemand, kann Sam am XY da und da für das und das Geld auftreten? Dann würde ich schreiben, ja, hier ist der Vertrag. So läuft es nicht. Das läuft, dann haben wir ein Seminar, dann frage ich nach Informationen, dann haben im besten Fall die andere Seite schon ein Datum, wenn nicht, schicke ich noch Termine. Dann sprechen wir über den Inhalt. Dann haben wir einen Briefing-Call und dann schreibe ich ein Angebot, dann gibt es eine Zusage, dann schickst du mir die Präsentation manchmal, manchmal nicht, dann baue ich entweder ein Handout oder nicht, dann geht das an den Ansprechpartner der Veranstaltung, dann gehst du erst dahin, performst, dann hole ich ein Feedback ein, dann gibt es eine Rechnung und dann ist das Thema erst abgeschlossen. Also da sind in der Regel so 10, über 10 Mails, würde ich sagen, die ich nur für einen Auftritt mit dir koordiniere und Telefonanrufe mal davon ausgeklammert.
Wir haben ja erst letztens noch eine Anfrage zu sagen, wir hätten Sam gerne, aber wir wissen noch nicht, welches Thema, welches Datum
genau. Und
vielleicht habt ihr eine Idee.
Ja.
Hä?
Ja.
Ja, und das frisst halt unfassbar viel
genau. Zeit.
Ja.
Du kannst es ja nicht ignorieren.
Man kann ja jetzt nicht für eine Firma ihre Ideen ausarbeiten.
Genau.
Aber das wollen viele Firmen.
Ja.
Die Friseurbranche ist anders.
Ja. Oder ja, mal gucken, dann vielleicht. Ja, und wie viele Leute, ja, wissen wir noch nicht. Also in meiner Welt kommt man mit sehr klaren Fakten.
Ja.
Dann und dann, das und das, brauche ich bitte das. Und dann
ja. Sagst
du, ja, nein, okay, ist mir zu teuer, weiß
ja. Ich
nicht. Und das frisst natürlich wahnsinnig viel Zeit, wie man vielleicht jetzt raushört. Und ansonsten kümmere ich mich ja eigentlich noch um andere Sachen. Also ich plane natürlich unser Kopfsachehaus gerne und viel, unsere Events sozusagen. Und meine Kernkompetenz liegt aber tatsächlich eigentlich im Online-Marketing. Das heißt Sichtbarkeit. Wenn ihr, liebe Zuhörenden da draußen, uns suchen wollt, wie findet ihr uns denn? Und wie verknüpfen denn sich die Angebote gut miteinander? Wo kann ich Daten rauslesen und rausziehen? Woher kommt ihr denn alle? Kommt ihr von Instagram? Kommt ihr von Google? Woher kommt ihr? Was macht ihr auf unserer Seite? Was wollt ihr eigentlich? Also das ist eigentlich das, worum ich mich im besten Fall kümmern könnte. Ja, und jetzt zukunftsperspektivisch auch mehr kümmern werde. Und dann berate ich natürlich auch gerne.
Die ein oder anderen Seminare sind ja auch noch geplant, die du
genau. Geben
möchtest, weil ein großes Thema ja auch Datenschutz ist und
ja. Webseite
ja. Und so, wo wir unsere Kolleginnen da ein bisschen helfen können, auch branchenübergreifend. Wie ist es denn für dich, um mal zu einem anderen oder weiteren Thema zu kommen, für eine Freundin zu arbeiten?
Ich habe erst gedacht, das wird schwierig, ehrlich gesagt.
Hm.
Also, weil es natürlich Grenzen gibt, die verschwimmen.
Hm.
Ne? Das war mir klar. Dass es irgendwie Punkte gibt, wo man einfach trennen muss, auch für sich im Kopf trennen muss. Das ist jetzt ein Freundinnen-Freund-Thema und das ist ein beruflicher Kontext. Deswegen hatte ich eigentlich gedacht, das wird schwieriger, aber es ist gar nicht so passiert. Also ich kann das sehr gut tatsächlich, dass ich dann denke, gut, das ist jetzt eher so ein privates Ding und das ist halt ein berufliches Ding. Und es gab auch gar nicht so viele, ich nenne es jetzt mal Herausforderungen, wie ich gedacht habe erst.
Es verschwimmt ja auch viel,
ja,
ne, muss man ja auch sagen.
Ja. Aber es gibt jetzt, also eigentlich ist es viel cooler, als ich dachte.
Ich hatte auch bisher nie das Problem, dass unsere Nähe dadurch schwierig wurde.
Nee.
Also.
Das haben natürlich auch viele aus meinem Umfeld gesagt, möchtest du wirklich mit einer Freundin von dir zusammenarbeiten? Und dann habe ich natürlich auch erst gedacht, ja, das ist ein Punkt, ne? Das muss man
klar. Drüber
nachdenken. Und auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, ja gut, aber es ist ja nicht so, dass das hier jetzt die letzte Möglichkeit von allen ist. weißt du, so wie so ein Last Exit, sondern du kannst ja auch sagen, okay, wir haben es jetzt probiert, aber es geht nicht. Es hätte ja auch so sein können.
Aber es war auch bei uns nie ein Thema, über ehrliche Dinge zu kommunizieren. Nee. Also muss man sagen.
Also ich kann ja zu dir gehen, ne, und sagen, du pass auf, so und so. Oder ich hätte auch zu dir gehen können und sagen können, wir haben es jetzt ein Jahr probiert, du merkst auch, also ne, wir merken es ja dann auch wechselseitig.
Müsste man merken.
Es klappt nicht.
Ja.
Und das Gefühl hatte ich nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es nicht klappt oder ähnliches.
Ich glaube auch, weil auch Aufgabenbereiche
klar getrennt sind.
Ich mische mich nicht bei dir ein und wir entscheiden ja auch vieles einfach gemeinsam.
Genau.
Also es gibt ja nie eine Situation, wo ich sage, ich bin ja kein Mensch, der mit dem Kopf durch die Wand geht und sagt, nee, ich will das jetzt aber so, wenn alle meine Leute sagen, ah, oh, Sam, schlechte Idee.
Ja, aber mach mal.
Ich lasse mich ja genauso führen,
ja.
So, weil ich ja auch für mich gut akzeptieren kann, dass auch meine Kompetenzen irgendwann ausgeschöpft sind und ihr oder auch gerade du einen anderen Blick darauf habt.
Ja.
Weil ich mich in der freien Wirtschaft nicht so gut auskenne. Und da hört das dann bei mir auf und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Und da bin ich ja eher noch dankbar, dass man mich vor auch blöden Entscheidungen schützen kann. Muss man ja auch mal sagen.
Ja. Und von daher ist es eigentlich sehr gut. Also ich arbeite sehr gerne mit dir zusammen. Ich finde, es funktioniert sehr gut. Bin immer noch gerne hier auf deiner Couch.
Also, das höre ich mal, alles gut. Ich arbeite auch sehr gerne mit dir zusammen. Gab es Situationen, in denen du mich als Chefin anders erlebt hast als Freundin?
Nicht viel. Ich überlege gerade, ob es eine Situation gab. Nee, ich finde dich ja, also insgesamt bist du ja ein sehr authentischer Mensch. Von daher würde es bedeuten, dass du dann, ich meine, wir haben alle ein Arbeits-Ich und ein privates Ich, da gehe ich schon mit. Aber an sich matcht das bei dir ja sehr gut. Also ich erlebe dich ja so privat, wie ich dich auch auf der Arbeit erlebe, natürlich mit anderen Entscheidungen, klar. Ja. Ne? Weil du im Arbeitskontext natürlich andere Entscheidungen triffst als privat und man manchmal ja auch im Arbeitskontext vernünftigere Entscheidungen trifft, als man sie privat vielleicht treffen würde.
Im besten Fall.
Ja, im besten Fall. Also von daher gibt es da nicht große Abweichungen. Ich würde höchstens sagen, wir haben auch die letzten Jahre natürlich, sind wir miteinander gewachsen. Und ich würde sagen, wir sind prinzipiell in diesem Jahr haben wir es geschafft, mutiger zu werden und auch besser darin zu werden, klar zu kommunizieren, was wir möchten und was wir nicht möchten. Mhm. Da ist noch Luft nach oben. Aber das ist natürlich etwas, was ich einfach als Entwicklung miterlebt habe, dass wir nicht mehr, wir machen es nicht mehr so wie am Anfang.
Mhm. Ja, ein bisschen auch mehr Grenzen setzen. Genau. Selbstbewusster auch werden.
Ja, selbstbewusster, ja.
Ist ein gutes Wort. Das ist ganz gut, dass wir jetzt im letzten ja, und nicht mehr, oder gelernt haben, uns nicht mehr so klein zu machen.
Genau.
Ja, voll. Das habe ich auch das Gefühl.
Ja, und da würde ich tatsächlich sagen, das ist in deinem privaten Umfeld ja gar nicht so. Also da ist vielleicht tatsächlich eine Abweichung, wo ich dich anders erlebt habe. Das ist gar nicht so negativ gemeint, sondern dass du privat tatsächlich viel klarer bist, als manchmal im Job.
Mhm.
Na, wenn es jetzt um Grenzen setzen oder etwas einfordern ist.
Das stimmt.
Ja.
Ja, das ist dieses nach außen lauter zu werden, ist halt etwas, wo ich auch immer noch reinwachsen muss. Mhm. Und das war ja auch ein krasser Prozess von Social Media.
Ja.
Ne? Da hatten wir ja auch echt viel gesprochen, ob das jetzt der richtige Weg für mich ist, emotional. Ne? Weil ich ja auch in diese, ich bin, also wir nennen mich ja nicht umsonst das Schaupony.
Richtig.
Weil meine Außenpräsenz ja noch sehr viel damit zu tun hat, ob ich am Ende des Monats die Gehälter zahlen kann. Das ist halt nun mal so, wie es ist. Und es natürlich ein krasser Katalysator ist, wenn ich lerne, die laute Frau zu sein, dass das halt alles irgendwie besser performt, weil es polarisiert und die Themen halt auf den Tisch bringt. Und da musste ich das letzte Jahr und auch immer mal wieder einfach reinwachsen, dass das ein Hebel ist für uns in der Sichtbarkeit, was uns ja allen zugute bringt, was mich auch teilweise ein bisschen unter Druck gesetzt hat.
Ja, natürlich.
Dieses Jahr. Gerade als das Profil so groß wurde und der Hate dadurch so groß wurde, ich Angst hatte, dass ich dem nicht standhalte, ich aber trotzdem halt sehe, dass das ein Mittel zum Zweck ist, der für uns den Zweck erfüllt.
Ja.
Es ist nicht immer so einfach, die Influencerin des eigenen Geschäfts zu sein.
Nein, überhaupt nicht.
Ich meine, wir wollen das ja perspektivisch auch verändern, ne, dass die Akademie eine eigene Strahlkraft bekommt.
Ja.
Aber irgendwo fängt das halt immer an. Ne? Und dadurch habe ich aber auch Menschen in meinem Hintergrund, wo ich ja auch ehrlich sein darf. Also genau. Wenn ich sage, das ist mir manchmal zu viel oder so, habt jetzt nicht permanent die Leute Angst hier um ihren Job oder so. Und das macht es für mich ja auch einfacher, dass ich ehrlich sein darf, ohne dass es bewertet wird.
Ja.
Ja.
Absolut.
Vielleicht ein bisschen ehrlich. Was mache ich als Führungskraft gut und wo bin ich anstrengend?
Was du als Führungskraft wirklich gut machst, ist, dass du gibst einem nicht das Gefühl, also wir sind hier Teil einer richtig coolen Gruppe oder Gemeinschaft. Das finde ich wirklich gut und das liegt natürlich auch an dir, dass du diesen Arbeitsplatz dafür schaffst. Wir haben hier mit unseren Kolleginnen einfach ein Team, was Bock hat, wo das Arbeiten Spaß macht, wo jeder auch mal etwas macht, was er vielleicht sonst nicht machen würde.
Dynamisches Lernumfeld, sagst du immer.
Dynamisches Lernumfeld, ganz genau. Und du bietest da tatsächlich auch einfach den perfekten Rahmen, weil du eben nicht kontrollierst, überwachst und diese ganzen Sachen machst, sondern jeder macht das aus seinem Antrieb heraus. Und das sehe ich immer als sehr positiv.
Absolut.
Na, weil ich mache Sachen aus meinem Antrieb und nicht, weil ich sie machen muss. Ich meine, klar, es gibt immer Sachen, die du machen musst, weil es eben Aufgaben sind, die dazugehören. Aber prinzipiell mache ich hier den ganzen Job aus meinem eigenen Antrieb, weil ich es machen möchte.
Ja.
Und das ist schon wichtig. Was Ausbesserung oder verbesserungsfähig wäre, ist, du bist manchmal sprunghaft in deinen Entscheidungen. Das so, dann doch nicht, dann doch so. Und Lisa, siehst mir nach. Manchmal haben wir so den Running Gag, wir warten noch mal 5 Minuten. Und dann überlegen wir, ob wir das jetzt umsetzen oder nicht.
Liebe ich sehr, ja.
Und manchmal ruderst du dann tatsächlich auch wieder zurück.
Ja, das passt.
Ja, also Sprunghaftigkeit ist, da verzweifeln wir manchmal ein bisschen dran.
Ja, das ist gerade, weil auch so viel mittlerweile dranhängt.
Ja,
ja, an diesem System. Ja. Es ist echt auch etwas, was für mich so krass neu ist. Weil wenn ich im Salon sage, wir machen das ab morgen so, dann macht man das halt auch morgen so. Und wenn ich sage, okay, jetzt machen wir eine andere, weiß ich nicht, einen anderen Weg, eine Strategie. Und wenn es nur ein Look ist, dann hängen da halt so, weiß ich nicht, vielleicht mal 20, 25 Arbeitsstunden dran.
Ja, ja. Das ist halt nicht mal eben.
Genau.
Und dann kriege ich manchmal so, ja, können wir vielleicht? Und ich denke so, Mann, wir versuchen es. Zwischendurch kurz Schnappatmen, denke ich mir schon, oh Lisa, ganz ruhig.
Ja, oder zu viele Ideen auf einmal, ne?
Ja, das ist manchmal auch krass.
Ja, das ist, habe ich aber auch gemerkt mit der Zeit, dass ich ein bisschen mehr Geduld brauche.
Ja.
Weil dadurch, dass ich immer mein eigener Umsetzer war, bin ich was anderes gewohnt. Aber dadurch waren die Dinge, die ich umgesetzt habe, natürlich deutlich, nennt man das, nicht so umfangreich. Ja. Ne? Na klar. Aber ja, da muss man alle ein bisschen reinwachsen. Ich verstehe das.
Ja, das ist ja auch.
Es ist aushaltbar.
Total. Und ja, manchmal auch ein bisschen amüsant. Zu denken, guck mal, konntest du wieder morgens um 4 nicht schlafen. Bam, 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 15 Mails. Also folgendes, Leute. Ab heute ist die ganze Internetseite grün. Denkst du, nein, ist sie nicht.
Übrigens, wir nennen uns jetzt ganz anders und verkaufen Hundeleien.
Ja, so. Wir machen jetzt einen Shop für Hundefutter. Oh. Gib uns 5 Minuten. Erstmal einen Kaffee.
Ja, aber dafür wird es nicht langweilig.
Nee, das wird's nicht.
Ich weiß, dass du gleich dein Kind aus der Kita abholen musst, deswegen kommen wir ganz schnell zum Schluss, weil wir haben hier wieder so eine Betreuungssituation. Ne? Lieben es. Wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Mutterfolge machen.
Oh, das können wir sehr gerne machen. Ja. Aber dann, liebe Leute, haltet euch fest und schnallt euch an. Das wird für alle keinen Spaß.
Und bitte setzt euch dabei. Nee, aber das müssen wir definitiv machen. Wir machen noch ein kurzes Start-up versus Konzern. Mhm. Was war im Konzern einfacher?
Ja, also die Struktur an sich. Mhm. Es gab für alles ein Tool, ein System, das machen wir so, das machen wir so, da werden Rechnungen reingeschrieben, da gehen Reisekosten rein, da passiert das, da passiert das, da passiert. Du bekommst immer in Großkonzernen in der Regel, ich denke, ich spreche für alle Onboarding-Tage, da gibt es eine Mappe und da steht alles drin, was du brauchst.
Und ihr liest sie euch durch?
Nein, du wirst da durchgeführt.
Also,
die sind ja nicht doof.
Also, ich wollte gerade sagen.
Nein.
Friseure lesen sich sowas nicht durch.
Du bist abends im Seminar und gehst die Punkte durch, aber kannst in der Mappe nochmal nachlesen.
Ah, aber guck mal, das ist auch ein guter Tipp nochmal so zum Onboarding, was man jetzt vielleicht nicht 100% so umsetzen kann, aber in der Art, einen Theorietag zu machen, so und so läuft das hier.
Genau. Und dann weißt du natürlich auch, wo buche ich meine Stunden hin, wie nehme ich Urlaub, wer ist dafür zuständig. Also das ist ganz klar geregelt. Und du hast natürlich auch, ich habe ein Problem, dann gibt es jemanden, der dieses Problem in der Regel lösen kann. Ein IT-Problem, ein HR-Problem, also Human Resources, also Personalverwaltung. Du hast für alles
Menschen,
der irgendwas regelt oder einen Ansprechpartner.
Wir brauchen auch einen ITler. Ja. Irgendwann werden wir mal einen ITler haben.
Und das ist natürlich, was im Startup fehlt, klar, was logisch ist.
Ich hätte auch nie gedacht, dass man mal drüber nachdenkt, dass man mal einen ITler braucht.
Aber das wäre ein Traum, wirklich. Also. Ja, und das ist das, was es schwer
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nein. Das wäre schön.
Du bist zum Teil ITler, Lisa ist zum Teil
ja,
ITler und Sven ja auch.
Zum Teil irgendwas, genau. Und das ist natürlich das, was es in einem Startup herausfordernd macht.
Ja, definitiv. Und das ist ja etwas, woran wir arbeiten wollen. Also wir haben ja jetzt nicht das Erstreben, ein Großkonzern zu werden.
Nein.
Aber halt so Strukturen aufzubauen, dass jeder seinen Aufgabenbereich hat, trotzdem natürlich dynamisch bleibt, aber dass man halt genügend Ressourcen hat, sich halt um auf seine Kernkompetenzen
genau.
zu konzentrieren.
Ja.
Ne?
Ja. Und das natürlich auch ein sicherheitsrelevantes Thema sein könnte. Ne? Also das ist natürlich auch ein Pluspunkt im Großkonzern. Du weißt, die Strukturen sind auch sicher.
Mhm.
Ne? Ich rede jetzt nicht davon, dass mal hier irgendwelche Datenflöten gehen oder so, aber ne, man muss sich ja auch bewusst machen, dass es Leute gibt, die einem schaden wollen.
Mhm.
Und das ist natürlich etwas, was im Großkonzern anders aufgezogen ist, anders aufgezogen sein muss,
ja.
was in einem Startup aber nicht so abbildbar ist.
Ja gut, das Thema Datenschutz ist uns auch erst seit 2 Jahren bekannt, bin ich ehrlich.
Ist auch für alle da draußen
ja, ist ein großes, relevantes Thema. Und es werden da auch mal eine Fortbildung für haben, die ich da jedem ans Herz legen kann, weil das kann sehr teuer werden.
Sehr teuer.
Sehr teuer. Mhm. Was ist im Startup härter, als viele glauben?
Im Startup ist definitiv härter, du hast ja nicht diesen, also jeder Tag ist ja zwar gleich, aber anders. Also wir sind ja natürlich auch davon abhängig, dass es bestimmte Angebote gibt von uns für euch, dass es Anfragen gibt, dass man dich auf der Bühne noch sehen möchte.
Ja.
Na, da müssen wir natürlich auch was für tun. Das ist schon etwas ganz anderes als im Großkonzern. Da muss man natürlich auch zu Ausschreibungen gehen oder Audits machen und bestimmte Kunden gewinnen, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Bei uns wird es aber relativ schnell ja auch überlebenswichtig. Muss man sagen. Das ist natürlich eine Sicherheit und eine Struktur, die es im Großkonzern so nicht gibt. Na, wenn da gar nichts mehr geht, dann ist das ein ganz anderes Thema als hier bei uns.
Ja, da müssen sehr viele Abteilungen und Strukturen wegbrechen, damit
genau.
da irgendwann
Richtig.
Mal was nichts geht. So,
genau.
ne? Ja.
Und das ist hier was anderes. Und was natürlich auch herausfordernder ist, ist eben, dass man sich erstmal in alles Mögliche reinfuchsen muss. Auch ich musste wieder lernen, Sachen rauszufinden, zu recherchieren. Was ist denn das beste Tool? Was macht denn für uns Sinn? Macht das für uns Sinn? Bestimmter Preis-Leistung. Es gibt ja wahnsinnig teure Sachen da draußen in dieser Welt.
Und nicht für Mittelstände oder Kleinunternehmen gedacht.
Nicht, ja. Gar nicht. Also die dann Tausende von Euro im Monat kosten. Und man denkt, ja gut, aber wie soll man das bezahlen? Nur um da diesen, also der Output ist dafür nicht groß genug am Ende des Tages.
Ja, Nadine spricht hier von den Strukturen, wie wir uns organisieren. Also das ist ja halt auch etwas, was man sich schwer vorstellen kann. Dieses To-Do-Listen hier, wer arbeitet an was,
ja.
wer hängt zusammen in To-Do-Listen ab? Das geht halt nicht alles via Chat.
Nee, weil dann gehen Informationen ja auch verloren und die sind wichtig für die einzelnen Teammitglieder. Also man muss ja trotzdem, auch wenn ein Team sehr klein ist, versuchen, dass alle die richtigen Informationen zu ihrem Projekt haben. Und wie organisiert man diese Informationen? Mal über WhatsApp, mal über Teams, das funktioniert nicht. Oder auch, wer ist denn wo? Wann ist das abgeschlossen? Du willst ja auch nicht jeden Tag fragen, hey Lisa, hast du jetzt das Bild fertig, ja oder nein?
Ja,
hast du
es
jetzt fertig? Jetzt? Ja. Jetzt? Also das ist natürlich was ganz anderes und aber auch schön, weil man eben Sachen auch neu aufsetzen kann und neu erfinden kann und gucken kann, was ist denn jetzt der beste Weg speziell für uns. Und deswegen ist es auch immer nicht von Vorteil, andere Leute zu kopieren, weil nur weil es bei anderen Leuten funktioniert, heißt es nicht, dass es deswegen bei einem selber funktioniert. Deswegen finde ich das auch immer so schwierig, wenn Leute sagen, ja, aber du hast das so gemacht und bei mir geht es nicht. Nee, natürlich nicht. Wir kennen deine Voraussetzungen nicht. Wir wissen nicht, wo bist du, an welchem Punkt. Man muss manchmal auch ein bisschen selber gucken, was für einen passt oder nicht.
Ja, und auch bereit sein, Risiken einzugehen,
ja.
weil ich wäre ja nicht heute da, wo ich bin, hätte ich euch nicht im Rücken. Richtig. Das muss man einfach mal so sagen, weil ich halt Risiken eingegangen bin, finanziell, freundschaftlich, so wo man einfach mal springen muss, um zu gucken, ob es dann funktioniert.
Ja.
So, und wenn du Leute an deiner Seite hast, die mit dir daran arbeiten wollen, um die Sinnhaftigkeit für sich ja auch auszuarbeiten und die Selbstwirksamkeit auszuarbeiten in deinem Job, ist das ja gut für alle. So, und das macht mich auch sehr, sehr glücklich. Ganz zum Schluss, bist du heute in diesem Arbeitsplatz mehr du selbst als vorher?
Definitiv. Also absolut, zu 100%. Da gibt es ja immer mal wieder die Diskussion, kennen vielleicht auch einige aus dem Bankwesen. Da ist es ja noch sehr streng mit der Kleiderordnung zum Beispiel auch, dass man einen Anzug trägt, um in die Bank zu gehen, um seriöser zu wirken. Bin ich noch nie mitgegangen. Also man muss natürlich nicht in den dreckigsten, zerrissensten Klamotten kommen. Das hat was mit Wertschätzung dem anderen gegenüber vielleicht auch zu tun. Aber die Frage ist halt immer, es ist ja ein Konstrukt in unserem Kopf, dass man jetzt jemanden mit Anzug irgendwie ernster nimmt als jemanden in der Jeans.
Mhm.
Und da habe ich mich halt noch nie mit identifiziert. Wir hatten auch im Büro Knigge, also du gehst nicht mit einer Jeanshose ins Büro, das machst du zum Beispiel nicht. Oder wir haben ja auch gerne mal mit bunten, na, du kennst die Geschichte mit den bunten Haaren.
Ja.
Das ging nicht. Also ich habe immer, wenn ich in Anführungszeichen bunte Haare getragen habe, dann versteckter oder ein bisschen abgeflachter oder ein bisschen, und ich wurde trotzdem noch darauf angesprochen. Ich wurde immer auf Haare angesprochen, wenn sie zu, in Anführungszeichen, bunt sind.
Das habe ich ganz verdrängt. Ja klar, du durftest auch nie mit Jeanshose ins Office, ja.
Mm-mm.
Krass.
Und das bin ich nicht. Ich ziehe mich mal gerne schick an, wenn man es so sagen will. Ne? Aber das entscheide ich gerne selber, nach meiner Gefühlslage.
Vor allem im Office, du hast ja noch nicht mal aktiv Kundenkontakt.
Genau, richtig, richtig.
Also.
Und das ist natürlich etwas, was jetzt ganz anders ist.
Ja.
Und ich natürlich auch nach außen, wie meine Haare sind, das hat alles keinen Einfluss mehr. Und auch wie ich mich bewege, wie ich rede, das ist alles anders geworden. Natürlich rede ich mit jedem, der uns anfragt, professionell. Das ist mein Job. Und trotzdem ist es anders.
Aber du musst nicht zur Kolleginnen noch mal gucken, wie du dich verhältst. Ja klar, auch in der Rolle musst du nicht noch mal die Rolle wechseln.
Also ich hatte im Konzern ein größeres Arbeits-Ich, könnte man sagen.
Ja,
eine andere
genau.
Persönlichkeit in meinem Arbeitsumfeld. Als ich, das habe ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt einfach ich.
Ja.
Und vorher hatte ich Nadine im Büro und Nadine zu Hause.
Nadine mit der Stoffhose und Nadine mit den Jeans halt.
Genau. Und das waren auch zwei verschiedene Persönlichkeiten tatsächlich.
Mhm. Ja klar, weil
eine andere Position. Kernwerte waren natürlich gleich, aber nach außen waren zwei verschiedene. Ich sage heute noch, und das ist auch noch so, ich habe ein Veranstaltungs-Ich. Das ist ein anderes Ich, weil es eine geschärftere Version von mir sozusagen ist. Eine, die sehr blickig ist und sehr guckt, wie fühlen sich gerade die Gäste, was muss gemacht werden, was ist wann wo zu tun. Also da habe ich einfach einen anderen Blick einfach auf Sachen. Das ist sozusagen mein Veranstaltungs-Ich, das ich dann raushole. Aber ich hole es dann aktiv raus.
Ja.
Das ist dann nicht Teil von Montag bis Freitag von mir, sondern nur zum Beispiel zum Kopfsacherhaus oder zum Hair-Festival.
Ja.
Aber da hatte ich von Montag bis Freitag eine andere Persönlichkeit.
Hm.
Und dann ist es auch tatsächlich schwer. Und das ist bei Corona ein ziemliches Problem geworden, das aus- und anzumachen.
Ja, weil du warst ja viel im Homeoffice dann, ne?
Ja, nur.
Also klar, ja, du machst nur
es
im Homeoffice, klar.
Es gab kein Büro mehr.
Ja.
Du durftest nicht gehen.
Ja.
Und dann mach das mal an und aus. Vorher habe ich das halt, ich bin aus der Tür rausgegangen, ich hatte mein Outfit an, ich habe es abends ausgezogen, damit war das Thema für mich durch. Ich war sozusagen, Büro Nadine war aus. Und das gab es dann nicht.
Ja, klar.
Da war das wirklich eine verschwimmende Grenze zwischen Laptop hoch und Laptop zu. Und dann habe ich das, zwischendurch verlierst du dann den Weg und weißt auch nicht mehr, wer du bist. Und das habe ich jetzt nicht mehr.
Das ist ja eigentlich auch eine schöne Sache, ne?
Das ist wunderschön.
Ja, das ist ja auch so eine Selbstakzeptanz in allen Ebenen, die dann ja da stattfindet.
Ja, und auch die Last auf mir. Ich meine, wie gesagt, ich hatte ja keine Verantwortung in dem Sinne. Ne? Marketing, wie es so schön heißt, gibt ja immer nur Geld aus. Aber dieser Druck auf meinen Schultern, der ist komplett weg.
Ach, das
also
ist doch schön.
Also wie verspannt ich zwischendurch war. Und das merkt man ja immer erst im Rückblick.
Mm.
Man merkt erst, was es mit einem gemacht hat, wenn man nicht mehr da drin ist.
Absolut, weil du kennst es ja nicht anders. Ja.
Für mich gab es davor kein Problem, dass es mal schwierige Tage gab. Okay, geschenkt. Aber wie viel Druck da dann doch auf einem lastet und wie, was das letzte halbe Jahr mit dieser Kündigungswelle und so mit einem gemacht hat, das merkt man dann erst, wenn es nicht mehr so ist.
Ja, weil du dann auch mit Arbeitsdruck besser umgehen kannst als emotionalen und persönlichen Druck.
Ja, absolut.
Weil du in deiner Arbeit ja sicher bist.
Genau.
Ja. Aber das ist schön zu hören. Und so ganz zum Schluss, ich meine, du bist halt ja keine Friseurin, offensichtlich.
Nein.
Und das ist eine ganz mutige Frage, aber gut, du bist im Hintergrund, deswegen passiert dir nichts. Aber was würdest du dir für die Friseurbranche wünschen, weil du kriegst ja einiges mit?
Ich würde mir tatsächlich weniger Emotionen wünschen.
Mhm.
Ich weiß, das ist jetzt hart für alle, die zuhören. Ich weiß das, aber sehr große und erfolgreiche Unternehmen sind erfolgreich und groß, weil sie nicht emotional sind, sondern rational entscheiden, was ist für mein Geschäft das Beste. Und da ist es nicht das Beste, jedem nach der Nase zu reden oder es jedem recht machen zu wollen oder seine Preisstrukturen nicht zu kennen. Das würde in einem Konzern oder in einem sehr großen Unternehmen würde niemand sagen, nö, keine Ahnung, warum das jetzt das Budget, keine Ahnung. Das haben wir letztes Jahr so gemacht und da haben wir uns jetzt gedacht, so eine gute Idee, machen wir nochmal. Das würde niemand sagen. Alle kennen die Zahlen, jeder weiß, es gibt immer Zielvereinbarungen, wie viel Umsatz gefahren werden muss, weil da hängt ja auch ein Bonus für sehr viele Menschen dran, das darf man auch nicht vergessen. Die meisten Leute in einem Konzern bekommen extra Geld, wenn Ziele erreicht worden sind.
Mhm.
Und das kann man aber nur erreichen, wenn man weiß, was die Zahlen sind.
Und was sie dann dafür tun können. Ne?
Genau. Und deswegen würde ich mir für die Friseurbranche wünschen, weniger Emotionen, mehr Business, also mehr konkrete Fakten auf den Tisch, die man auch beeinflussen kann, indem man eben an Stellschrauben dreht. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass sie wieder ein bisschen flexibler werden. Und ich kann das von mir sagen, ich war auch nicht mehr flexibel. Ich saß auf diesem Job und habe mir gedacht, ja, ist so nett hier, passt schon. Aber wenn man da rausbricht und mal den Horizont ein bisschen nach links und rechts guckt oder auch wie ich den Job wechselt, dann merkt man, man verliert dadurch aber auch Möglichkeiten. Man verliert auch das aus dem Blick, wo man eigentlich mal hin wollte vielleicht oder hin müsste, damit es wieder besser wird. Und was auch nicht hilft, ist immer zu sagen, ja, aber die anderen. Das hilft leider auch gar nicht. Man ist ja immer erstmal für sich selbst verantwortlich.
Ja, das können wir beide nicht so gut. Das Aushalten in der Opferrolle.
Überhaupt nicht. Es hilft auch nicht.
Nee, es bringt einen nicht weiter.
Nicht voran. Ja. Und man muss sich leider auch, und ich habe wirklich keine Lust auf so trockene Themen. Das ist gar nicht mein Thema. Aber es gibt nun mal Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, weil es eben das Gesetz ist oder weil es eine Vorschrift ist oder weil was auch immer.
Das dazugehört halt.
Ja. Und Leute, da muss man sich halt einmal mal hinsetzen oder sich Hilfe holen und das eben machen.
Die Hilfe findet ihr bei uns in der Business Akademie.
Richtig.
Und Nadine, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die wundervolle Folge. Das
Vielen
hast
Dank
du ganz,
für die Einladung.
Ganz toll gemacht.
Vielen Dank.
Ich bin froh, dass wir schon das zweite Date fertig haben für die andere Folge. Da wird es nochmal richtig wild.
Ja, da wird es
ganz
schwierig.
Nochmal über die Mutterrolle. Mhm. Und apropos Mutterrolle, du darfst jetzt dein Kind von der Notbetreuung abholen.
Yay!
Und danke, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass ihr zugehört habt.
Danke, dass du heute bei Hinterm Stuhl dabei warst. Vergiss nicht, den Podcast mit deinen Freundinnen zu teilen und eine Bewertung dazulassen. So hilfst du nämlich, dass Menschen diese Inhalte finden. Bis zum nächsten Mal.